Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 53 und 54 der 39. Sure, der Sure Somar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Qul ya 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die sowohl Zuversicht schenkend als auch Mahnung sind für diejenigen, die sich selber Unrecht zufügten, indem sie sich gegen das Wort Gottes vergingen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O Prophet, sprich zu ihnen, ihr meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst verginget, gebt die Hoffnung auf mein Erbarmen nicht auf. Gott vergibt alle Sünden, denn er ist der Allverzeihende und überaus Barmherzige. Kehrt zu ihm zurück und fügt euch ihm, und zwar bevor die Strafe über euch hereinkommt, denn dann werdet ihr keine Hilfe finden.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Thank you. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 6. Februar 2021, gleich dem 18. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »So wird gesagt«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Was tragt zur Fortdauer der Islamischen Revolution bei?« Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Die iranische Armeepräsident ballt Riesendrohne Kamon 22. Rückkehr zum Atomabkommen, das Weiße Haus wirft den Ball auf iranischem Boden. Joe Biden will Jemenkrieg diplomatisch beenden, Iran reagiert darauf. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iranische Armee präsentiert bald Riesendrohne Kamon 22. Die iranische Armee wird in den kommenden 10 Tagen die Riesendrohne Kamon 22, die 300 Kilogramm Militärausrüstung transportieren kann, vorstellen. Dies teilte der Kommandeur der Luftwaffe der iranischen Armee, Brigade General Aziz Nasrizadeh, heute bei einem virtuellen Treffen mit den Kommandeuren der Luftwaffe von verschiedenen Ländern mit, das gleichzeitig mit der internationalen Flugschau in der südindischen Stadt Bangalore stattfand. Dabei wies Brigadegeneral Nasrizadeh auf die jüngsten Errungenschaften der Luftwaffe der iranischen Armee hin und sagte, die Drohnen der Armee seien mit 500 Pfund Bomben ausgestattet. Vor der Islamischen Revolution wurden unsere Ausrüstungen aus dem Westen eingeführt. Unsere gesamte Ausbildung und die Versorgung von Ersatzteilen waren auch vom Westen abhängig, erklärte der Kommandeur der Luftwaffe der iranischen Armee. Nach der Revolution bilden wir die Kräfte im Inland aus, ob Piloten oder technische Kräfte oder andere Truppen. Insgesamt ist unsere Luftwaffe jetzt viel besser ausgerüstet, besser und motivierter als vor der Revolution, hob Brigadegeneral Nasrizadeh hervor. Er bezeichnete die Luftwaffe als offensichtlichste Manifestation nationaler Macht in der Luft und im Raum und bezeichnete den Erwerb von Drohnen, die mit Nanotechnologien und künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, als ein Recht Irans. Dank der Erfahrungen während des 8-jährigen auferlegten Krieges sind wir in der Lage, in einer breiten Perspektive auf das Thema Luft- und Raumfahrt zu schauen und die strategischen und makroökonomischen Fähigkeiten im Bereich Luftabschreckung zur Geltung zu bringen, so Brigadegeneral Nasrizadeh weiter. Rückkehr zum Atomabkommen, das Weiße Haus wirft den Ball auf iranischem Boden. Während die USA den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan verlassen, Sanktionen gegen Iran wieder eingeführt und damit gegen einen UN-Beschluss verstoßen haben, machen sie nun zur Vorbedingung, dass Teheran den ersten Schritt unternehmen und das Abkommen zuerst vollständig umsetzen müsse. Auf die Frage, ob es einen bestimmten Zeitplan für die Rückkehr der USA zum Atomabkommen mit Iran gibt, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki am Freitag bei ihrer täglichen Pressekonferenz, dies hänge vollkommen von Iran ab. Wenn Iran seinen Verpflichtungen aus dem JCPOA wieder vollständig nachkomme, würden die Vereinigten Staaten dasselbe tun und es als Plattform nutzen, um unter Berücksichtigung anderer Bedenken eine längere und stärkere Einigung zu erzielen, fügte Saki hinzu. Die Sprecherin des Weißen Hauses fuhr fort: Wir beraten uns mit anderen Partnern aus der G5+1 und Kongressmitgliedern. Die Vereinigten Staaten haben ihre Teilnahme am Atomabkommen 2018 offiziell beendet und die G5+1 ist zur G4+1 geworden. Die Seite, die nicht Teil des Atomabkommens ist, sind daher die Vereinigten Staaten, die mit der vollständigen Aufhebung der Sanktionen zum JCPOA zurückkehren können. Der frühere US-Präsident Donald Trump kündigte das Abkommen am 8. Mai 2018 einseitig und verhängte neue Sanktionen gegen Teheran. Dann zog sich der Iran allmählich aus dem Abkommen zurück. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif nannte Teherans Maßnahmen im Einklang mit dem Atomabkommen und betonte die Notwendigkeit, dass die Vereinigten Staaten zur vollständigen Erfüllung ihrer Verpflichtungen zurückkehren. CNN berichtete gestern, dass Dominic Raab, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas und Antony Blinken, die Außenminister von Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten, in einer Online-Konferenz über das iranische Atomabkommen, Corona-Pandemie und Klimaprobleme konsultierten. Bereits vor dem Treffen hatte die amerikanische Regierungssprecherin erklärt, das Treffen sei Teil der Revision der amerikanischen Politik. Das Büro des britischen Premierministers gab auch eine Erklärung heraus, in der es heißt, Premierminister Boris Johnson habe telefonisch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über verschiedene Themen gesprochen, darunter das iranische Atomabkommen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte auch, die Regierung von US-Präsident Joe Biden berate sich mit Frankreich, Deutschland und Großbritannien über ein Atomabkommen mit dem Iran. Joe Biden will Jemenkrieg diplomatisch beenden, Iran reagiert darauf. Seit Jahren wütet im Jemen Krieg und der neue US-Präsident Joe Biden behauptet, den Krieg auf diplomatischem Weg beenden zu wollen, Iran ist pessimistisch. Der iranische Botschafter im Jemen, Hassan Ialou, schrieb dazu in einem Tweet: Sicherlich verfolgt die neue US-Regierung eine andere Politik als die vorherige, nämlich eine direkte politische und militärische Präsenz im Jemen, wie dies im Irak und in Syrien geschehen ist. Er sagte, wir sollten auf Gott und den Menschen im Jemen hoffen, dass sie historischen Widerstand und Geduld hatten und das wird bis zum endgültigen Sieg so bleiben. Der nationale Sicherheitsberater der USA verkündete am Donnerstag, die Jemen-Politik des neuen Präsidenten Joe Biden, die Unterstützung Washingtons für den jemenitischen Krieg zu beenden. Der Präsident beabsichtigte, das Ende der US-Unterstützung für offensive Operationen im Jemen anzukündigen. Saudi-Arabien werde keine Waffen und logistische Unterstützung mehr erhalten für seine Attacken auf das Nachbarland, erklärte Jake Sullivan. Der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, behauptete am Freitagabend, das Land habe aufgehört, Riad im jemenitischen Krieg zu unterstützen, betonte jedoch, die Saudis seien weiterhin ein wichtiger US-Partner. Kirby sagte auch, die Partnerschaft mit Saudi-Arabien über Informationen in Bezug auf Jemen sei beendet worden. In seiner ersten außenpolitischen Grundsatzrede betonte US-Präsident Joe Biden, eine humanitäre und strategische Katastrophe habe der Krieg im Jemen verursacht. Biden kündigte eine diplomatische Offensive an, um das Blutvergießen zu beenden. Der wirkliche Beweis für Frieden im Jemen ist ein Ende der Aggressionen und die Aufhebung der Blockade, twitterte der Sprecher der Ansarullah-Bewegung, Mohammed Abdel Salam. Die saudisch-emiratische Kriegskoalition bombardiert und beschießt den Jemen seit fast 6 Jahren, was dem jemenitischen Volk Hunger und mangelnde medizinische Versorgung bescherte und tötet weiterhin vor allem Zivilisten, insbesondere Kinder und Frauen. UN-Experten beschreiben den Jemen als Schauplatz der größten humanitären Krise der Welt. USA: Trump soll keine Geheimdienstinformationen mehr bekommen. US-Präsident Joe Biden will seinem Vorgänger Donald Trump keinen Zugang mehr zu vertraulichen Geheimdienstinformationen gewähren. In einem Interview mit dem Fernsehsender CBS verwies Biden am Freitagabend auf das unberechenbare Verhalten Trumps und die Gefahr, dass Trump geheime Informationen ausplaudern könnte. Er wolle nicht spekulieren, was passieren könnte, aber Trump brauche die Informationen schlicht nicht mehr, sagte Biden. Der US-Präsident betonte, seine Einschätzung sei unabhängig von Trumps Rolle bei der Erstürmung des Kapitols durch dessen Anhänger Anfang Januar. Was bringen ihm die Geheimdienstinformationen? Welchen Einfluss hat er überhaupt, außer der Tatsache, dass er sich vertun und etwas sagen könnte? Fragte Biden. Trump wurde mehrmals vorgeworfen, als Präsident mehrere Male geheime Informationen preisgegeben zu haben. US-Senat stimmt Verbleib der US-Botschaft im besetzten Jerusalem zu. Der US-Senat hat der Beibehaltung der US-Botschaft in der heiligen Stadt Al-Quds Jerusalem zugestimmt. Der US-Senat billigte am Freitag mit 97 Ja-Stimmen und gegen 3 Nein-Stimmen den Entwurf des Haushaltsplans für die Coronavirus-Epidemie, der eine Klausel über die Aufrechterhaltung der US-Botschaft im besetzten Al-Quds enthält. US-Außenminister Antony Blinken hat kürzlich während einer Senatssitzung antipalästinensische Äußerungen gemacht und erklärt, die Regierung von US-Präsident Joe Biden werde ihre Botschaft in Jerusalem weiterhin unterhalten, habe keine Pläne, sie nach Tel Aviv zu verlegen und erkenne Jerusalem als Hauptstadt Israels an. Am 14. Mai 2018 haben die Regierung von Ex-US-Präsident Donald Trump die Botschaft in Al-Quds offiziell eröffnet, auf den Tag genau 70 Jahre, nachdem die USA unter Präsident Truman als erstes Land Israel als unabhängigen Staat anerkannten. Damit setzte Trump einen Beschluss des Kongresses aus dem Jahre 1995 um, der die Verlegung der amerikanischen Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem gesetzlich festgeschrieben hatte. Die heilige Stadt Al-Quds, in der sich die Al-Aqsa-Moschee befindet, die erste Qibla-Gebetsrichtung der Muslime, ist ein wesentlicher Bestandteil Palästinas und eine der 3 wichtigsten heiligen islamischen Städten. ISTGH-Urteil: Palästinenser erfreut, Israelis verärgert. Die jüngste Entscheidung des Internationalen Staatsgerichtshofs über die Zuständigkeit zu den palästinensischen Angelegenheiten hat Freude bei den Palästinensern und Verärgerung bei den Israelis ausgelöst. Der Internationale Strafgerichtshof hat geurteilt, dass er auch für die palästinensischen Gebiete zuständig ist. Damit machten die Richter den Weg frei für Ermittlungsverfahren zu möglicherweise dort begangenen Kriegsverbrechen. Zuvor hatte die palästinensische Autonomiebehörde den Gerichtshof ersucht, israelische Militäraktionen im Krieg gegen palästinensische Widerstandskämpfer im Gazastreifen 2014 zu untersuchen. Die in New York ansässige Human Rights Watch begrüßte das Urteil in Den Haag und nannte es eine grundlegende Entscheidung. Balki Jara, leitender Berater für internationale Gerechtigkeit bei Human Rights Watch, sagte, dieses Urteil gibt den Opfern von Straftaten nach einem halben Jahrhundert Straflosigkeit endlich eine echte Hoffnung auf Gerechtigkeit. Jara fügte hinzu, es ist an der Zeit, dass Israelis und Palästinenser bei den größten Missbräuchen vor Gericht gestellt werden, sei es während des Konflikts begangene Kriegsverbrechen oder die Ausweitung illegaler Siedlungen. Das Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs verärgerte den Premierminister des israelischen Regimes Benjamin Netanyahu und er antwortete auf das Urteil dieses Gerichts. Der Internationale Strafgerichtshof hat erneut bewiesen, dass er eine politische Institution und nicht eine Justizinstitution sei. Das US-Außenministerium äußerte sich ebenfalls besorgt über das Urteil in Den Haag. Bereits Ende Dezember 2019 hatte Fatou Bensouda, die Generalstaatsanwältin des Internationalen Strafgerichtshofs, angekündigt, die Bemühungen des Tribunals, die israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen und im Westjordanland zu untersuchen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es leicht regnerisch bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 10 Grad, Esfahan 13 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabbas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Delirane mit der ungefähren Übersetzung Heldenhaft von Shahram Nazeri. Viel Spaß! Thank you.
دلیرانه به تاریکی شب تاخته ایم، طرح نابودی شب تا سحر انداخته ایم، طرح نابودی شب تا سحر انداخته ایم.
Thank you.
آتش عاشقیت شعله نینداختیم، آتش عاشقیت شعله نینداختیم. خطر ساخته ایم که به خون جگر و خشت خطر ساخته ایم.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
In dem Masnavi von Jalaluddin Maulana, dem großen, weltbekannten persischen Dichter, lesen wir folgende Geschichte. In einer Stadt lebte ein alter Mann, der den Armen half. Er selber war nicht reich, was aber kaum jemand wusste. Das Geld, mit dem er den Armen half, lieh er sich beiden Wohlhabenden aus. Doch vermochte er nicht, seine Schulden zu bezahlen, weil er selber kein rechtes Einkommen hatte. Die Wohlhabenden dachten aber, dass er irgendwann einmal ihre Forderungen wohl begleichen wird. Aber jeder verlieh ihm nur einmal Geld. Warum? Leuchtet ein. So hielt der alte Mann ständig nach einem neuen Wohlhabenden Ausschau, von dem er sich Geld ausleihen konnte. Kurzum, der alte Mann hatte schon bei vielen Schulden gemacht und alle hielten ihn für wohlhabend und dachten, er würde sie bald begleichen. Nur der liebe Gott wusste, dass das gar nicht möglich war. So vergingen einige Jahre, bis der alte Mann schwer krank wurde. Alle befürchteten, dass er bald sterben würde, und die Gläubiger, die davon erfahren hatten, machten sich schnell auf den Weg zu seinem Haus in der Hoffnung, bald ihr Geld zurückzubekommen. Sie waren beunruhigt, dass sie es vielleicht nie wiedersehen konnten. Die Gläubiger traten einer nach dem anderen im Haus des alten Mannes ein. Aber der verhielt sich so, als würde er nach einer würdigen Bewirtung seiner Gäste bald bei allen seinen Schulden bezahlen. Die Zeit schien in Zeitlupentempo zu verstreichen, aber die Gläubiger warteten geduldig weiter auf ihr Geld. Da ereignete sich etwas, was ihnen wieder Hoffnung machte. Ein Junge war in die Straße gekommen, an der das Haus des alten Mannes lag. Er bot Halwa an. Das ist eine schmackhafte Speise aus Speisefett, Mehl, Rosenwasser und Safran. Seine Stimme drang bis ins Haus hinein und der alte Mann hörte, wie er seinen süßen Halwa pries. Da hatte er plötzlich eine Idee. Er sagte seinem Diener leise ins Ohr: »Geh und kauf diesem Jungen seinen ganzen Halwa ab. Wenn die Gläubiger sich den Mund mit Halwa versüßen, ist es zu meinem Gunsten. Dann schauen sie nicht mehr so schief zu mir rüber. Und wenn sie den Halwa sehen, werden sie wieder Hoffnung schöpfen, dass wir Geld haben und doch heute unsere Schulden begleichen werden. Außerdem sind sie ja auch meine Gäste und ich muss sie bewirten. geh schnell und ruf den Jungen herbei, damit wir ihm den ganzen Halver abkaufen. Da eilte der Diener vors Haus und rief den Jungen zu sich. Der freute sich natürlich, dass jemand auf einen Schlag seinen ganzen Halver kaufen wollte. Der Diener versprach ihm dafür einen halben Diner. Dann trug er das Tablett mit Halver in den Saal, um die Gäste zu bewirten. Der Junge blieb in einem Winkel des Hauses stehen und wartete darauf, dass der Halver alle wird, damit er sein Tablett mitnehmen kann und sich den halben Diner auszahlen lässt. Nun, wie es weiterging, erfahren Sie dann beim nächsten Mal. گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری. So lautet unser heutiges Sprichwort. In einem entlegenen Dorf gab es einen Hufschmied, der oftmals schlechter Laune war. Als einer aus dem Dorf ihm sein Maultier brachte, damit er ihm die Hufeisen wechselte, sagte er, »Geh wieder, heute habe ich keine Lust zum Arbeiten.« »Wann soll ich denn kommen?« fragte der andere. »Weiß ich auch nicht«, war die Antwort. Der Mann ärgerte sich. »Wenn du keine Lust zu arbeiten hast, warum bist du dann überhaupt in die Schmiede gekommen? Du hättest dich doch zu Hause ausruhen können.« Da sprang der Hufschmied auf und packte sich den anderen beim Kragen. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, bis schließlich der Schmied seinen Kunden einen solchen Schlag versetzte, dass er tödlich getroffen und zu Boden fiel. Schon eilten die Dorfbewohner herbei und schleppten den Hufschmied zum Richter. Der Richter sagte, »Was hast du da bloß getan? Weißt du nicht, dass auf Mord die Todesstrafe steht?« Der Hufschmied sagte, »Doch, aber warum hast du es denn getan?« »Oh, es war ein Versehen. Ich werde nie wieder so etwas tun.« »Das ist klar, denn wenn du bestraft worden bist, kannst du es gar nicht mehr noch einmal tun.« Da rief einer der Dorfbewohner, »Oh, Kadi, lass diesen Mann frei und vergib ihm.« »Warum denn das?« »Weil wir nur einen Hufschmied im Dorf haben. Wer soll unsere Esel und Maultiere beschlagen?« Der Richter überlegte und sagte dann, aber es ist ein Mord geschehen und jemand muss bestraft werden. Wenn wir nicht den Hufschmied bestrafen, dann muss der Krämer bestraft werden. Da rief ein anderer, ach, wir haben in diesem Dorf doch nur einen Krämer. Bei wem sollen wir einkaufen gehen, wenn es keinen Krämer mehr gibt? Du hast recht, meinte der Richter, ich wäre gar nicht darauf gekommen. Wen sollen wir denn bestrafen? Alle schwiegen. Aber der Kadi hatte dann doch eine Idee. »Wie viele Leute gibt es eigentlich in unserem Badehaus, die für Brennholz sorgen?« Da sagte einer, »Zwei.« Der Kadi freute sich. »Das ist gut. Einer genügt doch. Holt mir einen von den beiden.« Da holten sie den Erstbesten herbei. Der arme Kerl fragte verwirrt, was man von ihm wolle. Der Richter erklärte ihm, »Weil der Hufschmied einen Mann getötet hat, musst du bestraft werden.« »Seid ihr durchgedreht?« rief der arme Kerl. »Nein«, sagte der Richter, »wir wissen genau, was wir tun. Wir können den Hufschmied und Krämer nicht bestrafen. Denn wenn dieses Dorf keinen Hufschmied und keinen Krämer mehr hat, was ist dann?« »Aber«, so stammelte der Todesgeweihte, »einer allein kann nicht das Wasser für das Badehaus aufheizen. Mein Kamerad wird es nicht schaffen.« Doch der Richter sagte selbstsicher, »Das macht nichts. Er kann sich zwischendurch ein wenig ausruhen. Das ist besser, als wenn wir hier im Dorf keinen Hufschmied und keinen Krämer mehr haben.« Als sie den armen Heizer vom Badehaus wegschleppten, um ihn zu bestrafen, rief er verzweifelt, گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدند گردن مسکری. Als ein Eisenschmied in Balch sündigte, köpften sie den Kupferschmied in Schuster. Dieses Sprichwort verwendet man, wenn ein Richter oder auch jemand anders ungerecht vorgeht. Übrigens sind Balch und Schuster bekannte Städte des früheren Irans, die jedoch viele Kilometer voneinander entfernt liegen. Balch gehört heute zu Nordafghanistan und Schuster liegt im südiranischen Khuzestan in der Nähe des bekannten Schusch oder auf Deutsch Susa.
Verehrte Damen und Herren, nun geht es weiter mit dem Musikstück unter dem Namen Belale Jedar Khunkhufte mit der ungefähren Übersetzung bei der Tulpe, die im Blut ruht. Viel Spaß!
ادامه خواهیم داد ای شهید.
Thank you.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Was tragt zur Fortdauer der Islamischen Revolution bei? Gute Unterhaltung.
Die Islamische Revolution Iran setzt 42 Jahre nach ihrem Sieg ihren Weg zu den gesteckten Zielen fort. Diese Revolution beeindruckt weiterhin Menschen, die auf der Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit sind. Der Sieg der Islamischen Revolution war der Beginn tiefgreifender Veränderungen im Iran und auch in vielen anderen Ländern. Dieses historische Ereignis hat viele politische Gleichungen auf der Welt und in der Region zugunsten der Entrechteten und Geschwächten verändert und eine Welle von Freiheitsbewegungen auf der Welt ausgelöst. Die Islamische Revolution hat dem Islam zu neuem Ansehen und zu Größe verholfen. Sie hat die religiöse Identität der islamischen Weltgemeinde wiederbelebt und den Weltbewohnern demonstriert, wie man die arroganten Gewaltmächte bekämpfen kann. Die Islamische Republik Iran, die im Februar 1979 siegte, hat nicht nur die Vorherrschaftspolitik der USA und anderer mächtiger Länder herausgefordert, sondern sie hat auch in den darauffolgenden 4 Jahrzehnten wichtige Botschaften übermittelt. Diese Botschaften werden nicht alt, sondern sogar zunehmend attraktiver für den zeitgenössischen Menschen. Ein besonderes Merkmal der Islamischen Revolution besteht darin, dass sie ihre Ziele beibehalten hat, sodass sie, obwohl 42 Jahre seit ihrem Sieg vergangen sind, weiterhin auf Menschen, die nach Recht und Gerechtigkeit suchen, anziehend wirkt. Die Islamische Revolution im Iran hält unter anderem deswegen an, weil sie sich auf die Vorgehensweise und das edle Denken göttlicher Anführer stützt, insbesondere auf den Propheten der Barmherzigkeit und Liebe, Mohammed, Friede sei mit ihm, und auf große Ereignisse wie seine Berufung zum Propheten oder die Verkündung seines Nachfolgers in Ghadir, und auf den Heldenkampf von Imam Hussein am Ashura-Tag. Diese Revolution geht konform mit den spirituellen Zielen und Erwartungen des Menschen. Genau in einer Zeit, wo die liberalistische und sozialistische Denkweise ihre Attraktivität verloren hat, hat sie der Menschheit die Botschaft der Ehre, Freiheit und Würde überbracht. Deshalb hat der Vater dieser Revolution, Imam Khomeini, gesagt: Der Islam und die islamische Regierung sind ein göttliches Phänomen, durch dessen Verwirklichung auf höchster Stufe das Wohl unserer Kinder in dieser und in jener Welt gewährleistet wird. Es kann Unterdrückung und Ausbeutung, Verdorbenheit, Korruption und Übergriffe beseitigen und die Menschen zum gewünschten Ideal hinführen. Solange also die islamische republikanische Staatsordnung im Lichte der islamischen Revolution die Linie des wahren Islam verfolgt und in der Bevölkerung den Geist der Verteidigung des Islams und seiner Werte wachhält, wird keine Macht sie auf dem Weg zu ihren hohen, menschenveredelnden Zielen aufhalten können. Es ist Gottes Macht zu verdanken, dass er die Herzen in eine Richtung lenkt und sie mittels der natürlichen Veranlagung, die er den Menschen verliehen hat, anspricht. Gott hat im Vers 63 der Sure 8 an Fahl gesagt, dass er es ist, der zwischen seinen Dienern vereint. Dies hätte der Prophet nicht erreichen können, selbst wenn er alle Schätze auf Erden dafür eingesetzt hätte. In dem genannten Vers heißt es, und er hat ihre Herzen zusammengefügt. Wenn du alles, was auf der Erde ist, dafür ausgegeben hättest, hättest du ihre Herzen nicht zusammenfügen können. Aber Allah hat sie zusammengefügt. Gewiss, er ist allmächtig und allweise. Die islamische Revolution ging mit dem Wunsch und Willen der Bevölkerung einher, und dies ist ein weiterer Faktor für ihre Fortdauer. Die große gemeinsame Protesterhebung mit ihrer gezielten und einmütigen Bewegung gehört zu den charakteristischen Eigenschaften dieser Revolution, die es selten in der Geschichte gegeben hat. Ein wichtiger Punkt, der zu beachten ist, besteht darin, dass die Einmütigkeit und Vereinigung eines Volkes einer Lenkung bedarf, damit sie Früchte trägt. Das Geheimnis eines Sieges ist die Führungskraft an der Spitze, der alle gehorchen. Daher hat Gott, der Allwissende, im Vers 31 der Sure 3, Ali Imran, denen, die sagen, dass sie Gott lieben, befohlen, dem Prophet Gottes zu folgen, wenn sie Gott lieben. O Prophet, sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Zweifelsohne war Imam Khomeini mit seiner Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit und seinem Mut, seinem hohen Wissensstand und Rang als Rechtsgelehrter, ebenso wie mit seinem schlichten Leben, ein gutes Beispiel für eine einflussreiche Führungskraft. Die Gläubigen im Iran haben dank der Lenkung dieses klugen und weisen Mannes und in Hoffnung auf die Siegsverheißungen Gottes ihre große Revolution begonnen. Die Befolgung des Oberhauptes der islamischen Revolution gilt als weiterer Grund für deren Erhalt. Ayatollah Khomeini, welcher heute das oberste Führungsamt in der Islamischen Republik innehat, sagt hierüber, das Prinzip der Wilayat-e-Faqih, der Verwaltung durch den befugten Rechtsgelehrten und das Zusammenlaufen aller wichtigen Bahnen des Systems im Zentrum der Wilayat ist ein strahlendes Moment der islamischen Ordnung. Dies ist jenes unerschöpfliche Depot, welches auf den sensibelsten und gefährlichsten Gebirgskämmern des mit Gefahren verbundenen Weges der Islamischen Republik, deren Probleme und komplizierte Knotenschlingen öffnen muss. Der Mensch sucht von Natur aus nach Freiheit, und sie gehört zu seinen Bedürfnissen. Der Islam unterstreicht, dass die gläubigen Muslime nicht von den Ungläubigen beherrscht werden. Im Vers 141 der Sure Nisa 4 heißt es, und Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, die Oberhand über die Gläubigen zu gewinnen. Einer der Grundsätze und wichtigen Ziele des Islams ist die Wahrung der Überlegenheit und der Stellung der Muslime und der islamischen Regierung. Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass die Feinde die Oberhand über die islamischen und muslimischen Länder gewinnen. Jeglicher Handel und Austausch und jegliche Beziehung, welche den Einfluss der Feinde und Fremden in der islamischen Gesellschaft steigern, ist ein Fehler und unerlaubt. Imam Khomeini war ein fester Anhänger des Islams und er hat sich stets gemäß dem obigen Vers verhalten. Der Vater der islamischen Revolution war davon überzeugt, dass bei Beachtung dieser Regel die Feinde daran gehindert werden, auf irgendeine Weise über die islamischen Gemeinschaften zu herrschen und sie sich untertan zu machen. Der Kampf gegen Unrecht und die arroganten Gewaltmächte, die Suche nach Gerechtigkeit sowie die Verteidigung der Unterdrückten sind weitere Größen, die der islamischen Revolution und dieser Volksbewegung Beständigkeit verleihen. Gott hat in seiner Weisheit diesen heiligen Kampf als Ziel der Aussendung seiner Propheten und der Herabsendung seiner Offenbarungsschriften bezeichnet. Im Vers 25 der Sura Hadid 57 heißt es nämlich darüber: Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Der Geist der Ablehnung von Unrecht, welcher die islamische Staatsordnung prägt, hat die gewaltsamen und arroganten Mächte auf der Welt dazu veranlasst, dieses Regierungssystem auf dem Weg zur Verwirklichung seiner hohen Ziele zu behindern. Aber die Klugheit und das Wissen der iranischen Bevölkerung sind ihr schon immer bei der Identifizierung des Feindes zu Hilfe geeilt. Daher hat die Islamische Republik dank des Kampfes gegen die arroganten Gewaltmächte ihre Ehre und ihre Stärke bewahrt und nicht zugelassen, dass die Fremden an Einfluss gewinnen. Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat den Fortschritt der Revolution trotz der über 40 Jahre langen Verschwörungen gegen die Islamische Republik als Zeichen dafür bezeichnet, dass die Amerikaner nicht in der Lage waren, die Bewegung des iranischen Volkes zu stoppen. Er hat gesagt, die Feinde des geliebten Irans haben nun schon 40 Jahre lang jede Art von politischen, wirtschaftlichen und agitatorischen Druckmitteln in großem Umfange gegen die iranische Nation eingesetzt. Aber sie konnten selbst damals, als die Islamische Republik noch am Anfang stand, nichts mit ihren Dummheiten anstellen. Die Islamische Revolution im Iran hat ein neues Kapitel für die kulturelle und historische Identität dieses Landes eröffnet und ist froher Verbote für eine neue Zivilisation aufgrund der Werte und Ideale des Islams. Die Staatsordnung, die aus dieser Revolution hervorgeht, wurde auf den islamischen Grundsätzen erreicht, welche in der gottgegebenen Natur des Mensch verwurzelt sind und daher niemals alter werden und für alle Generationen Anziehungskraft haben. Die Islamische Revolution hat aufgrund einer Sichtweise, in deren Mittelpunkt Gott steht, gestützt auf die Lehren des Islams und mit Hilfe der Einheit unter den gläubigen Menschen sowie Befolgung der verantwortungsbewussten religiösen Führung im Rahmen der Forderung nach Gerechtigkeit und der Ablehnung der arroganten Mächte ihr nationales Ansehen und Kräftepotenzial erhalten, den Weg zu Fortschritt und Vervollkommnung weitergehen und die großen Ziele des Islams weiter verfolgen können.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen.
Thank you.